Guten Morgen.
Das Thema heute Morgen, begeistert lebt sich's besser. Wobei ich da, das hättet ihr sehen können, wenn die PowerPoint da vorne wäre, zwischen dem B und dem geistert einen Bindestrich gemacht habe. Ein Satz, den ich in den letzten Jahren immer wieder hörte, den wir alle wahrscheinlich immer wieder gehört haben, der aber sehr unterschiedlich betont und verstanden wurde, ist der berühmte Satz, wir schaffen das. In der Politik, zuletzt auch nach dem ersten WM-Spiel unserer Mannschaft, danach hörte man es dann doch nicht mehr so. Ich höre allerdings noch einen ganz anderen Satz auch immer wieder. Na, so ganz anders ist er nicht, er hat nur ein Wort mehr. Er klingt oft ziemlich verzweifelt, wenn jemand sagt, ich schaffe das nicht. Diesen Satz höre ich oft auch von Menschen, die Christen sind. Auch da sind die Hintergründe und Betonungen sehr unterschiedlich. Oft geht es da nicht um bestimmte Arbeiten, die ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der beruflich sehr angespannt ist, einfach nicht schafft. Nein, es geht um das, was man als christliches Leben versteht. Das schaffe ich alles nicht mehr. Manchmal ist da natürlich zuerst mal abzuklären, was der Einzelne eigentlich unter einem christlichen Leben und christlichen Verhalten versteht. Denn je nachdem, aus was für einem Umfeld man entstammt, hängt da doch die Messlatte manchmal unheimlich hoch. Ein befreundeter Pastor erzählte mir, dass er in einer Predigt einmal gesagt hatte, dass er es an diesem Morgen nicht geschafft hatte, seine sogenannte stille Zeit zu machen. Stille Zeit, das ist die gute Gewohnheit vieler Christen, sich an einem bestimmten Zeitpunkt des Tages Zeit für Gott zu nehmen, einen Abschnitt der Bibel zu lesen, zu beten. Das tut gut. Aber es ist kein Gesetz, das es einzuhalten gilt. Es ist schade, wenn es nie klappt. Aber es ist auch schade, wenn es mal nicht ging und Menschen ein schlechtes Gewissen haben. Dieser Freund hatte es nicht, weil es eben an diesem Morgen nicht gegangen war. Und dann rief mittags die Schwester XY an und redete ihm ins Gewissen. Das könne er doch so nicht sagen. Und dann auch noch als Pastor. Wenn er keine stille Zeit macht, könne Gott ihn doch nicht segnen. Er sprach mit ihr lange darüber. Und irgendwann gestand sie ein, ja, das stimmt, als meine Kinder noch klein waren, so vor 60 Jahren, da gab es auch eine Zeit, da habe ich es einfach nicht geschafft. Oder ich denke an den jungen Mann, der seit 2 Jahren Christ war und der zu mir sagte, ich schaffe das nicht mehr. Auf meine Nachfrage erklärte er, dass sein Gemeindeleiter die Bibel so gut kenne und einfach mit vielen Fragen und Situationen so gut und geistlich umgehen könne. Das könne er so nicht. Nun, der Gemeindeleiter war bestimmt seit 30 Jahren oder mehr Christ, der junge Mann seit 2 Jahren. Ich versuchte ihm deutlich zu machen, dass es bei Gott nicht auf unser Wissen und unsere Erfahrung ankommt. Die kann nun mal bei einem 2-jährigen Christen oder einem, der seit 2 Jahren Christ ist, nicht so sein wie bei jemandem, der das seit 30 Jahren ist. Solche Ich-schaffe-das-nicht-Aussagen hängen mit oft unrealistischen und falschen Vorstellungen, manchmal auch mit einem sehr gesetzlichen Frömmigkeitsstil zusammen. Einer Frömmigkeit, in der Empfehlenswertes zur Vorschrift gemacht wird, die individuelle Lebenssituation vollkommen außer Acht lässt. Hier muss sich oft im Kopf etwas verändern. Da müssen manchmal Traditionen, die von irgendwoher, aber bestimmt nicht aus der Bibel stammen, richtig eingeordnet werden und manchmal ganz verschwinden. Aber es gibt auch ein anderes, ich schaffe das nicht. Und das meine ich heute besonders. Da weiß jemand ganz genau, was ich tue, das ist nicht richtig. Da nimmt er sich vor, mit einem Menschen, vielleicht ein Freund, eine Freundin oder die Ehefrau, der Ehemann, wieder auszusöhnen. Und kaum sind die ersten Sätze gesprochen, fängt es in ihm wieder an zu brodeln. Er geht hoch und es ist alles nur noch schlimmer. Da merkt jemand, wie seine Pornografiesucht seine Gedanken füllt. Immer mehr in seinem Kopf Sexualität nichts mehr mit Liebe, sondern eher mit Menschenverachtung zu tun hat. Und er möchte endlich aufhören, nachts, wenn seine Frau schläft, entsprechende Seiten im Internet aufzusuchen. Aber er schafft es nicht. Oder er möchte jemand endlich aufhören, Menschen anzulügen, um anerkannt zu werden, Freunde zu behalten oder zu bekommen, Freunde, die doch eigentlich keine sind. Er schafft es nicht. Da will jemand endlich den Hass loswerden, der ihn gegen bestimmte Menschen oder eine Gruppe von Menschen erfüllt und der ihn selber zerstört. Er schafft es nicht. Das alles ist nichts Neues. Das schreibt doch der Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren in seinem Brief an die christlichen Gemeinden in der Stadt Rom, nachzulesen im 7. Kapitel des Römerbriefes. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Kleine Anmerkung, wenn er hier vom Gesetz spricht, meint er nicht das des römischen Staates, sondern das der Bibel, des Wortes Gottes. Ich fahre fort. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun nicht unter dem Gesetz der Sünde, darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Hier höre ich erstmal auf, es geht aber noch weiter. Paulus beobachtete in sich einen inneren Kampf. Er wusste eigentlich Gottes Gesetz oder ich sage einmal Gottes Gebrauchsanleitung für unser Leben ist gut. Seine Gebote helfen, dass mein Leben gelingt und ermöglichen ein gutes Miteinander der Geschöpfe Gottes. Aber er stellte auch fest, immer wieder habe ich Lust, etwas zu tun, was eigentlich nicht gut ist. Ich weiß das. Aber ich komme dagegen nicht an. Das ist das, so sagt er, das Gesetz der Sünde oder wie die neue Genfer Übersetzung es übersetzt, ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Oder anders ausgedrückt, ich erlebe, dass in mir etwas wirksam ist, eine Lust ist, die gegen meinen Verstand arbeitet, die mich dazu treibt, Dinge zu tun, von denen ich ganz genau weiß, dass sie falsch sind. Wollen und Tun stimmen nicht überein. Im Grunde willst du das Gute, aber du packst es nicht. Er stellt fest, ich bin nicht nur gut. Man merkt, dass ich nicht so bin, wie Gott sich Paulus eigentlich gedacht hat, meint er. Ich gehe eigene Wege, die nicht gut tun, die anderen nicht gut tun und über die Gott traurig ist. Ich bin gefangen in mir selber, denn Freiheit ist nicht nur dort, wo ich mich von äußeren Zwängen befreie. Freiheit ist dort, wo ich mich auch selber in den Griff bekomme. Wir erleben in uns Zwänge, die nicht gut sind. Wenn ich immer Lust habe, mich auszuleben und tue das nach falschen Werten und Maßstäben, dann zerstöre ich mich. Das betrifft auch meine Zeiteinteilung, meine Prioritäten, meinen Umgang mit Familie und Freunden, meinen Umgang mit Geld. In all dem zeigt sich ja, was mir wirklich wichtig ist. Als ein junger, reicher Mann zu Jesus kommt und ihn danach fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen, da sagt Jesus ihm: Halte die Gebote. Der junge Mann antwortet ihm: Die hab ich alle gehalten. Wer kann das sagen? Gut, Jesus glaubt ihm offenbar. Dann, so erzählt Markus, sieht Jesus diesen jungen Mann voller Liebe an und sagt zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Er macht ihm deutlich: Du hast zwar äußerlich moralisch gelebt, aber du hast in deinem Leben die falschen Prioritäten gesetzt. Zu einer vermeintlich so frommen Gemeinschaft der Pharisäer sagt Jesus, nachzulesen im Markus-Evangelium Kapitel 7, ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen: Alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban, das ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. Klingt ja fromm, gib doch alles dem Tempel, gib doch alles der Gemeinde. Und da sagt Jesus: So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Das heißt, ihr lebt eine sichtbare und äußere Frömmigkeit, aber die Verantwortung für die Menschen, die euch am nächsten stehen, die wollt ihr nicht wahrnehmen. Auch äußerlich frommes Verhalten kann eine falsche Priorität sein, wenn dadurch die eigenen Angehörigen vernachlässigt werden. Wie sagte Paulus: Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Er macht sich und andere nicht schlecht. Er betrachtet sich einfach mal realistisch. Er ist fähig, Falsches einzugestehen. Das ist Größe. Wer Schuld nicht zugeben kann, wer meint, er sei immer der Beste, das ist einfach eine falsche, ungesunde Selbsteinschätzung, die einen nicht weiterbringt. Aber Paulus hat in dieser Situation einen Weg zur Veränderung entdeckt. Deswegen habe ich das überschrieben: Begeistert lebt sich's besser. Er sagt: Doch. Man könnte hier ergänzen: Doch, mich wird jemand aus diesem elenden Zustand befreien. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides: Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Hermann Menge, ein Altsprachwissenschaftler, der als noch nicht Christ angefangen hat, die Bibel zu übersetzen und das auf eine hervorragende Art und Weise übersetzt hier: Also ist es so. Auf mich selbst gestellt diene ich mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch dagegen dem Gesetz der Sünde. Auf mich selbst gestellt. Wenn man in entsprechenden sprachwissenschaftlichen Werken nachschlägt, stellt man fest, dass das genau das ist, was hier bei Paulus auch steht. Auf mich selbst gestellt diene ich mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, also ich selber, dagegen dem Gesetz der Sünde. Paulus weist auf etwas hin, was diese bisherige Situation aus einem anderen Blickwinkel erscheinen lässt. Ja, da steckt zutiefst Böses in mir, hat er festgestellt. Ja, ich versage immer wieder. Ja, ich kriege das, was gut wäre, oft nicht auf die Reihe. Und ja, manchmal bin ich entsetzt über mich. Aber ich bin nicht alleine. Jesus hilft mir, meine innere Überzeugung mehr und mehr zu leben. In mir ist gutes Potenzial, das durch Jesus hervorkommt. In mir ist Gottes Geist und der will wirken, der will Frucht in meinem Leben hervorbringen. Da schreibt Paulus weiter, Römer 8, Vers 2, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Es muss also nicht so sein, wie Paulus sich selber beschrieben hat. Durch Jesus bricht eine neue Dimension in unser Leben ein. Nicht beherrscht vom Bösen, nicht beherrscht von der Sünde, sondern vom Geist Gottes, der frei macht von Zwängen, der andere Frucht hervorbringt. In einem anderen Brief, den an die christlichen Gemeinden in der Provinz Galatien, hat Paulus im 5. Kapitel dieses Galaterbriefes, wie wir ihn nennen, geschrieben, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das macht ja deutlich, das ist nicht automatisch so, wenn du den Geist Gottes hast, sondern du musst die Entscheidung treffen, dich von ihm bestimmen zu lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das alles ist eine Frucht, meint Paulus. Eine Frucht, das wissen alle, die einen Garten haben, die ist nicht von Anfang an fertig. Ich sehe das in unserem Garten im Moment ganz großartig. Wir haben viele Blaubeeren dort. Und wenn ich da rausgehe, sehe ich viele, die sind so richtig schön blau. Und die werden dann gepflückt. Nicht alle, das sind so viele, das geht gar nicht alles auf einmal. Aber daneben hängen etliche, die sind noch ganz weiß. Die sehen noch ganz anders aus. Ich habe noch in keine ganz weiße reingebissen, auch nicht versehentlich, aber die wird bestimmt nicht schmecken. Den Vögeln schmecken die manchmal. Letztes Jahr haben die uns alle weggeklaut. Dieses Jahr kommen sie aus irgendeinem Grund nicht wieder. Also zumindest nicht so viele. Früchte sind unterschiedlich. Oder in manchen Gärten hier werden Tomaten hängen. Vielleicht sind sie noch ganz grün. Gut, ich weiß, es gibt auch grüne Tomaten. Oder sie sind, ja, verschiedene Farben. Schwarz, gelb, rot. Die meisten sind ja rot. Aber das sind die nicht von Anfang an. Vorher sind sie erstmal grün. Und dann wird das so langsam mit der jeweiligen Farbe dieser Tomatensorte, die man hat. Eine Frucht reift heran. Sie ist nicht sofort da. Und wenn der Geist Gottes in deinem Leben Frucht bringt, dann musst du nicht daran verzweifeln, dass das noch nicht alles so perfekt ist. Dass du doch immer wieder versagst. Genau das erlebte Paulus ja auch. Aber er wusste, ich habe ein Potenzial in mir, das mir hilft, immer mehr mit dem fertig zu werden, was mich belastet. Natürlich braucht auch eine Frucht Pflege. Sie braucht in der Regel zum Beispiel Wasser. Dann kommt sie hervor. Je mehr ich meine Beziehung zu Jesus pflege, desto mehr werde ich durch ihn verändert. Meine Beziehung zu Jesus pflegen kann ich, indem ich zum Beispiel mit ihm im Gespräch bleibe. Indem ich hineinschaue in die Erzählungen davon, wie Jesus gelebt und was er gesagt hat. Indem ich ihm mein Herz ausschütte, indem ich Zeit mit ihm verbringe, vielleicht das, was manche stille Zeit nennen. Noch einmal, das ist kein Gesetz. Es steht auch nirgendwo in der Bibel, wie lang die sein muss. Ich kenne manchen christlichen Ausbildungsstätten, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da war das früher so, dass da kontrolliert wurde, ob jemand auch zu einer bestimmten Uhrzeit da in seinem Zimmer saß und betete und die Bibel las. Das muss man nicht. Und da sind wir Menschen eben auch unterschiedlich. Also ihr habt hier einen Pastor, der rollt eigentlich erst richtig an, wenn der eine entsprechende Prise Koffein in sich aufgenommen hat. vorher ist er manchmal zu nichts zu gebrauchen. Ja, das, ich erinnere mich daran, lange Zeit her, als ich Student war und habe in Darmstadt, ich habe dort in der Nähe studiert, die Ehefrau des Rektors dieser Ausbildungsstätte getroffen und ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Eine Amerikanerin und sie sagte dann am Sonntag zu mir, Bruder Tibusek, ich habe Sie gestern gesehen im Kaufhof und Sie haben mich gar nicht erkannt. Sie haben ausgesehen wie ein Hascher. Haben Sie denn keinen Kaffee zu Hause? Also sie hatte das Problem ganz genau erkannt, diese Frau. Und den brauche ich einfach, sonst funktioniert ja gar nichts. Bei anderen sind ganz andere Zeiten. Da ist der Kaffee vielleicht nicht so wichtig, aber die Tageszeit, zu der es geht oder entsprechend nicht geht. Da gibt es keine Regel. Aber es ist gut, Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist gut, mit anderen über Erfahrungen mit Gott zu sprechen und sich auszutauschen. Wie erlebst du eigentlich in deinem Leben Jesus? Es ist gut, die Beziehung zu Jesus zu pflegen und nicht zu sagen, ich hab sie ja, alles ist gut. Da sollten wir uns einige Dinge bewusst machen, die uns dazu helfen. Zum Beispiel, andere haben das Problem, das ich habe auch. Vielleicht in ganz anderen Bereichen. Aber alle Menschen kennen solche Erfahrungen wie die, von der Paulus spricht. Nur in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Und das Zweite, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich kann alleine mit dem Problem nicht fertig werden. Ich brauche Hilfe von außen. Die Kraft zur Befreiung liegt nicht in mir. Allein durch Anstrengung überwinde ich viele Dinge in meinem Leben nicht. Ich schaffe das wirklich nicht. Nicht alleine oder nicht auf mich selbst gestellt. Das Dritte, durch Christus muss es für mich keinen Zwang mehr geben. Er ist stärker als jede böse Macht. Paulus sagte, wer wird mich denn erlösen davon? Ja, Christus, das weiß er. Seine Frucht reift in mir, wenn ich dafür sorge, dass er in meinem Leben Priorität ist. Ein Christ braucht nicht mehr zu hassen. Ein Christ braucht nicht mehr zu tratschen. Ein Christ braucht nicht mehr zu streiten. Er darf Befreiung erfahren von Bindungen aller Art. Hier geschieht Verwirklichung im Sinne des Schöpfers. Noch einmal. Wer erlebt, bei mir ist das noch an vielen Stellen nicht so. Sei nicht verzweifelt darüber. Rede mit Jesus darüber. Und vielleicht machst du sehr bald die Erfahrung, es geht doch. Seine Kraft ist größer als meine. Vielleicht ist es manchmal gut, wenn du merkst, da ist etwas, das ich einfach nicht in den Griff kriege, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Aber du wohnst doch in mir. Du kannst das. Das hilft. So kommst du weiter. Und du wirst erfahren, dass Jesus dieses Gebet hört. Vielleicht gehst du ganz langsame Schritte. Sicherlich wird nicht immer sofort eine plötzliche Instant-Veränderung geschehen. Die sind oft gar nicht so gut. Da, wo man auf einmal himmelhoch jauchzend ist und alles scheint zu funktionieren, kommt oft ganz schnell der große Zusammenbruch. Aber du darfst vertrauen, Jesus hilft dir weiter. Es muss keinen Zwang mehr geben. Und das Vierte, ich brauche mich nicht zu quälen. Wenn ich versagt habe, darf ich Vergebung in Anspruch nehmen. An Pfingsten predigte einer der Apostel Petrus, von seiner Predigt wird uns da berichtet, der Jesus vorher verleugnet hatte. Jetzt predigt er öffentlich von ihm ohne Angst. Menschen lassen sich für Jesus verfolgen und töten, die vorher vor ihm weggelaufen sind. Gott liebt jeden Menschen. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich trotz deiner Sünde. Er weiß, dass du ein Sünder bist. Aber er sagt dir auch, du bist dem Gesetz der Sünde nicht mehr unterworfen. Er bietet dir kein problemfreies Leben. Aber Leben mit Gottes Hilfe. Durch Jesus bekommen wir Kraft, auch ganz konkret in Alltagssituationen. Auch wenn, wie man so schön sagt, der Gaul wieder mit dir durchgeht. Auch wenn du es wieder nicht lassen kannst. Er steht dir bei. Er gibt dir neue Kraft. Gott lebt in denen, die Jesus einladen, durch seinen Geist. Gottes Wesen wird dann in uns sichtbar. Vertraue ihm, rede mit ihm. Und wenn du merkst, ich werde mit mir nicht fertig, sage ihm das und bitte ihn um Hilfe. Und vertraue darauf, dass er sie dir schenkt. Du wirst ihn erleben. Er bewirkt Frucht in deinem Leben. Ja, ganz besonders in deinem. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du in denen wohnst, die dir vertrauen. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der Frucht in uns bewirkt. Hilf uns, das nicht zu vergessen. Hilf uns wahrzunehmen, welches Potenzial du durch deinen Geist in uns hineingelegt hast. Hilf uns, mit dir zu reden, wenn wir das vergessen haben und wieder etwas getan haben, von dem wir wissen, es hilft weder uns noch anderen. Es ist nicht gut. Hilf uns, von dir zu erwarten, dass du uns da veränderst, wo wir uns selber zerstören. Danke, dass du da bist, dass du hörst, dass du erhörst. Amen.